Es ist schon interessant, dass wir, die Deutschen, alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, ein sehr starkes Gefühl für Gerechtigkeit haben. Ein sehr starkes Empfinden für Ungerechtigkeit, wenn es uns geschieht oder auch anderen. Ich bemerke das ganz besonders, ich bin ja hobbymäßig Schiedsrichter und wenn ich dann so die Spiele jetzt bei der Europameisterschaft sehe, habe ich das Gefühl, jeder Deutsche ein Schiedsrichter. Ein besserer, als der auf dem Platz ist. Besonders nach der Zeitlupe. Da kann man es ja viel besser erklären und sehen. Und es ist ungerecht, richtig ungerecht, wenn uns ein Foul geschieht. Und interessant ist es auch, es gibt diese eine Situation beim Deutschland-Polen-Spiel und mein Schwager ist ja Pole, wo Boateng ein Polen einfach nur umrennt, ohne dass der Ball da ist. Wups, und der fliegt einfach weg. Und alle Deutsche, ja, das war normaler Zweikampf. Der Ball war zwar weg, der Spieler auch. Gerechtigkeit, wo ich mir sage, okay, gut, dass das kein Schiedsrichter war. Dann nehme ich die Fehler mehr in Kauf, die ich so erlebe. Ich habe letztens einen Blog gelesen von einer Amerikanerin, die den Amerikanern erklärt, worauf man in Deutschland so achten muss. Und bei einer Szene habe ich gedacht, das kenne ich auch. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Wenn man so als Fußgänger spazieren geht, und bei uns ist ja schwierig, Fußgängerweg und Radweg ist ja nicht durch so eine Wand getrennt. Das geht einfach fließend über. Und wenn man als Fußgänger ein bisschen guckt, ist man plötzlich auf dem Radweg. Und sie erklärt den Amerikanern, ist gar nicht schlimm, wenn du da drauf kommst. Die Deutschen sagen dir, dass du falsch bist. Entweder klingeln sie laut, sie schreien dich an. Hey, weg da! Oder rasen einfach schnell an dir vorbei. Und geben dir noch einen mit. Um dann im nächsten Augenblick die Fahrradampel, die an der Ampel ist, die ist ja für die Fahrradfahrer. Und die Autoampel ist für die Autofahrer. Und die Fahrradampel wird immer eher rot. Aber die braucht man nicht beachten als Radfahrer. Man muss zwar auf sein Recht bestehen, der Radweg gehört mir. Und wenn Autos noch grün haben, komme ich da auch noch als Radfahrer rüber. Da brauche ich nicht. Also ihr wisst schon, dass man da, ich habe da hier die zwei Fahrradcops, die hier immer am Grindel herfahren, die gibt's ja hier und die halten jeden Fahrradfahrer, die sind nur leider selten da. Leider jetzt im Sinne von, es gibt ja auch immer die Deutschen, ich habe einen Nachbarn davon, die dem Staat helfen wollen, Leute zu fassen. Also jedes Mal, wenn ich keinen Parkplatz finde und mich auf den Bürgersteig stelle, an einem ganz bestimmten, da steht immer irgendjemand, hat der am nächsten Tag einen Strafzettel. Und irgendwann habe ich mir mal die Mühe gemacht, wenn ich dann den Brief bekam von der Stadt Hamburg, zu gucken, was steht denn dabei Zeuge. Normalerweise ist das so eine Kennnummer von irgendeinem Polizisten. Und da steht da Zeuge, Beweismittel, Foto. Und dann meint meine Nachbarin von oben, eine liebe Omi, stellen Sie sich bloß da nicht mehr hin, da kriege ich jedes Mal einen Strafzettel. Ich sage, willkommen im Club. So, und wahrscheinlich sind einige von dabei. Und einige von uns sind richtig gesetzestreue Leute und die helfen dem Staat, dass andere auch erwischt werden. Weil in Deutschland ist es ja so üblich, du kannst ja alles machen. Du musst nur erwischt werden, wenn du zur Kasse gebeten werden sollst. Also solange du nicht erwischt wirst, kommst du straffrei davon. Also Handy am Ohr, macht ja keiner von euch beim Autofahren. Also all diese ganzen Sachen. Wenn wir sehen, dass jemand anderen Unrecht getan wird, dann haben wir manchmal Zivilcourage und setzen uns dafür ein. Wenn wir sehen, dass uns Unrecht getan wird, dann setzen wir uns erst recht ein. Aber wenn wir das Gesetz so ein bisschen beugen, brechen, dann ist das ja so in Ordnung, wenn es nicht jeder mitbekommt. Oder? Also sind wir doch ein bisschen brasilianisch. Ich habe eben übrigens gesagt, zum Glück sind die Brasilianer nicht da, sonst würden die sich jetzt rächen bei uns für das 7:1. Das Thema der Predigt heute, das Gesetz durch das Opfer sehen, lernen. Dieses Wort Gesetz kennen wahrscheinlich im christlichen Kontext viele. Ich habe mal eins mitgebracht. Ach ja, und jetzt kommen die Kids ins Spiel. Gudrun hat mich erinnert. Wenn ihr wollt, könnt ihr... Nee, nicht nachmalen, ne? Aber jetzt, es gibt zwei Begriffe, nachher sogar drei, die vielleicht interessant sind, dass ihr mal euer Gesetz malt. Wie sieht ein deutsches Gesetz aus? Das sieht wahrscheinlich nicht so aus. BGB, wo sind die Juristen hier unter uns? Wie sehen die deutschen Gesetze aus? Ihr könnt irgendwas malen, was damit zu tun hat. Und die anderen Begriffe, die gleich noch kommen, könnt ihr auch malen. Und vielleicht kriegt ihr es schöner hin, als ich das ausgedruckt habe. Das erste Wort Gesetz. Wie geht's euch damit? Also diejenigen von euch, die sagen, hey, ich bin ein guter Gesetzesmensch und ich möchte auch, dass das Gesetz gehalten wird. Und die Panama Papers sind ein Unding. Dass es da einfach Leute gibt, die ihr Geld irgendwo hinterm Staat herschieben und die Steuern nicht zahlen. Das ist ungerecht. Wie geht's euch mit dem Gesetz Gottes? Ne? Also ich kenne das so unter Christen, dass das eigentlich eher so, ja, beim Gesetz Gottes, das musst du im Neuen Testament ein bisschen anders sehen. Da gibt's ja noch das Wort, Achtung, Gnade. Ha, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe kein Bild für Gnade, weil ich selbst nicht wusste, wie ich das malen sollte. Wie stellt ihr euch Gnade vor? Es gibt ja noch das Wort Gnade. Und wir spielen das manchmal ein bisschen aus oder sagen auch, okay, wie wird das Gesetz gesehen? Und mal zum kurzen Einstieg dachte ich mir, heute gibt es ein paar mehr Bibeltexte, das ist gar nicht so meine Art. Ich liebe es eigentlich eher, an einem zu bleiben. Und unser Dozent für Exegese hat immer gesagt, oder für Homiletik, wenn du predigst, predige über einen Text. Aber wenn du die Regel kennst, darfst du sie brechen. Also wenn du weißt, warum du mehrere benutzt, dann brich dieses Gesetz. Dieses Gesetz. Also kommen wir zum Gesetz, Römer 3. Alle, die wollen und haben, also eine Bibel. Kapitel 3, Vers 9 bis 20. Das ist besonders für diejenigen wichtig, die auch zu der Kategorie gehören, die gerne am Fenster sitzen und Autos aufschreiben oder Fußgänger anschwärzen, die über Rot laufen und meinen, sie sind besser, weil sie ja das Gesetz angeblich halten. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen, auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Ich find's gemein, dass Martin Luther so schreiben darf. Da steht Maul eigentlich in seiner ersten Version, ne? Dass kein Mensch das Maul gestopft werden darf, damit jedem Menschen das Maul gestopft wird mit dem Gesetz. Wow. Eigentlich ist das Gesetz dafür da, jedem zu zeigen, du bist schuldig. Du bist angeklagt. Egal wie sehr du versuchst, das menschliche Gesetz zu halten, und Paulus sagt ja gleichzeitig auch, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gottes ist. Also halte auch die menschlichen Gesetze und halte Gottes Gesetze. Und gleichzeitig sagt er hier ist keiner, der es hält. Und wir machen das aber so gerne. Ich bin nicht so schlimm wie der in England. Ich habe niemanden umgebracht. Oder? Machen wir das so, dass wir sagen, ich bin nicht so schlimm wie der in Orlando? Ich habe keine 50 Leute umgebracht. Ich bin nicht so schlimm wie die Person, die gerade über Rot gefahren ist. Ich mache das normalerweise nicht. Das Gesetz ist dafür da, uns das Maul zu stopfen. Uns ruhig zu stellen. Uns nicht dazu zu bringen, mit dem Finger auf Menschen zu zeigen, die angeblich schlimmer sind als wir. Das Gesetz ist nicht dafür da, steht hier, uns zu zeigen, dass unsere Werke Gerechtigkeit hervorbringen. Dass wir gerecht wären, aufgrund unserer Taten das Gesetz zu halten. Das zweite oder dritte Wort, aber das zweite, das, wo ich ein Bild zu habe, ist, was das Gesetz fordert. Das kommt natürlich hier zum Vorschein, bei den 10 Geboten, aber unter dem jüdischen Verständnis ist das Gesetz die ganze Tora, die Geschichte und alles, was damit gegeben wurde. Und wer so im dritten Buch Mose reinschaut und auch ins vierte Buch Mose, der wird erschreckt sein, auf was alles die Todesstrafe steht. Mal ein Beispiel. Ja, 3. Mose 20. Und jetzt für alle, die meinen, die Bibel sei harmloser als der Koran. 3. Mose 20, Vers 9 und 10. Wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Seine Blutschuld komme über ihn, weil er seinem Vater oder seine Mutter geflucht hat. Oh. Als ich Teenager war, ist das mir öfter mal passiert. Zu Recht, die waren ja auch schlimm in dem Augenblick, haben ja zu Recht was falsch gemacht. Dann kann man ja auch schon mal seine Eltern beleidigen. Das war jetzt Ironie, nur für den Nachsatz. Weiter, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, sollen beide des Todes sterben. Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Ja, das war Thema vor 15 Jahren, dass man entdeckt hat, oh, die Bibel schreibt ja aber in dem Gesetz noch, aufgrund eurer Herzenshärte lässt Gott die Ehescheidung zu. Und man hat diskutiert und hat gefunden, ja, okay, es gibt Ausnahmen, man kann darauf reagieren. Und wir werden immer wieder bei jedem Gesetz vom Gesetz her gucken können, ob jemand besteht oder nicht. Und es gibt viele Sachen, die jetzt alltagsrelevant sind, auf die auch die Todesstrafe steht. Guckt euch mal Demonstrationen an, wenn es beim Christopher Street Day die christlichen Kirchen gibt, die dann sagen, da steht im Alten Testament, im 3. Buch Mose, 2, 3 Verse weiter, wer bei dem Manne liegt, der soll des Todes sterben. Wer als Frau bei einem Tier liegt, soll des Todes sterben. Also all diese ganzen Sachen werden da aufgezählt und er soll des Todes sterben. Und dann sage ich, dann lest mal bitte alles weiter. Das ganze Kapitel. Da kommst du nicht drum herum, dass jeder von uns sterben muss. Jeder. Die Todesstrafe gab es früher ziemlich früh. Und mir ist erst vor, oh, wann hat Merle sich getauft? Davor, beim Taufunterricht. Das muss mindestens schon 2, 3 Monate her gewesen sein. Also die Taufe nicht, aber der Taufunterricht. Beim Taufunterricht mit Merle ging es um die Seligpreisung und die kam auf das Gesetz und ich wollte ihr diese Texte hier zeigen, auf was alles die Todesstrafe steht und habe mich aber verblättert. Also ich war einfach zu weit vorne. Ja, und war einfach nicht im 3. Mose 20, sondern ich war plötzlich im 3. Mose 3, 4 und last am Brandopfer, Schuldopfer, Sündopfer, von den ganzen Opfern. Und dachte mir so, ho, hä? Die ganzen Opfergesetze kommen vor den ganzen Strafgesetzen. Und dachte mir, was ist denn das? Das Volk Israel lernte schon bevor sie die 10 Gebote bekamen, gab es das Passahlamm. Ganz wichtig, ne? Und bevor die ganzen Ausführungen der Todesgesetze kamen, gab es die Opfergesetze. Das Volk lernte von Anfang an, die Konsequenz ist der Tod. Aber du selbst musst nicht sterben. Und für all diese verschiedenen Opfermöglichkeiten, die es gab, gab es verschiedene Bestimmungen, ob Tauben, ob ein Obst, ob man ein Speiseopfer auch gemacht hat oder eben auch ein Tieropfer für Sünden und Schuldopfer. Und es gab immer die Möglichkeit, dass jemand anders für dich hinhält, ein Tier. Und wenn du arm warst, eben kein Bock oder eine Ziege, sondern eben Tauben. Jeder konnte sich das leisten, jemand anders den Kopf hinhalten zu lassen. Und das Volk Israel hat so gut wie nie eine Steinigung praktiziert. Das gab es eigentlich nicht. Und dann gibt es diese Situation, wo Jesus zu einer Frau kommt, weil die Schriftgelehrten ihn herholen, die Ehe gebrochen hat. Und die Situation kennt ihr doch, oder? Sie hat die Ehe gebrochen und sie sagen, Meister, sag uns, was sollen wir nach dem Gesetz mit der Frau machen? Nach dem Gesetz soll sie gesteinigt werden. Und er schrieb in den Sand und sprach, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und wir denken oft, Jesus ist ja klug. Er wirft den Ball den Pharisäern zurück und sagt einfach nur, hey, ihr seid genauso Sünder. Und aus diesem Grund, lasst das mal lieber, sonst müsstet ihr auch gesteinigt werden. Und ich dachte mir, als ich mich dann mit diesen ganzen Texten beschäftigt habe, das ist gar nicht die Ebene, auf die Jesus eingeht. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das entscheidende Wort hier ist erfüllen. Er ist nicht gekommen, um das Gesetz zu halten. Da steht nicht, er ist gekommen, um das Gesetz zu halten. Er hielt das Gesetz. Er war ein reines Lamm, ohne Schuld. Aber er selbst sagt, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und zwar das Gesetz und die Propheten. Erfüllen kann man das Gesetz, so wie man das, wie Jesus das gemacht hat, indem man es hält. Aber er sagt, ich habe es erfüllt. Er bringt die Strafe. Ich erfülle es und opfere mich. Ich erfülle das Gesetz, indem ich die Konsequenzen trage. Ich erfülle es. Ich weiß, dass es oft die Frage gibt, ja, warum muss Jesus sterben? Und wie kann es sein, dass er für mich stirbt? Und warum soll das überhaupt so sein, dass das Gesetz das fordert, dass man stirbt? Was hat es damit auf sich? Da habe ich mit Jonas mal ganz lange drüber geredet in der Bibelstunde. Und dass er gesagt hat, hey, warum muss jemand sterben? Kann Jesus nicht einfach vergeben? Er könnte doch einfach nur vergeben. Und dann ist es gut. Einfach vergeben. Und der Hebräerbrief, einer der Briefe, die mit dem Heiligtum, also mit dem ganzen Opfergesetz zu tun haben, öffnet da für mich ein Riesenfenster. Öffnet ein Fenster dafür, wie er sagt, ich erfülle das Gesetz mit dem Opfer. Und er sagt hier, und ich nehme euch mit in den Hebräerbrief Kapitel 10 als erstes und dann ins Kapitel 9. Kapitel 10, Vers 8. Du hast mein Skript gelesen. 8 bis 10. Da steht, zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebte er das erste auf, damit er das zweite einsetzte. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Nach dem Gesetz hebte er das erste auf, um ein zweites einzusetzen. Und er spricht hier von den Opfern, den Brandopfern und den Sündopfern. Die hebt er auf, um ein neues Opfer einzusetzen. Er sagt, diese Opfer müssen nicht mehr gemacht werden, weil sie nur auf das Eigentliche hindeuten. Und diese Story mache ich jetzt kurz, weil das die meisten kennen. Das er das Opfer ist, das Lamm, die Prophezeiung, dass die Propheten sagen, es kommt jemand, der Schlange den Kopf zertreten wird und der sterben wird an eurer Stadt. Und der Hebräerbrief sagt auch, warum jemand sterben muss. Die Bibel spricht ja davon, dass wir Erben sind. Erben des Reiches Gottes. Kinder Gottes, dass wir das Reich ererben werden. Und er sagt in Kapitel 9, Vers 16, denn wo ein Testament ist, da muss der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode. Es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. So, jetzt wird's kurz sehr theologisch. Ich versuche es aber leicht zu erklären. Als ich das gelesen habe, habe ich immer auch mein Verständnis vom Tod als Opfer war für mich immer, Jesus opfert sich, damit wir leben können, ja. Aber es fehlte der Zusatz für mich, dieses Warum von Jonas. Aber warum? Ja, also gut, damit wir leben können, dann nehmen wir das in Anspruch, aber warum? Und Gott sagt, ich habe euch geschaffen, ihr seid meine Erben, ihr gehört zu mir. Und der Tod hat also nicht nur den Grund, die Schuld zu tragen, für uns hinzuhalten, sondern uns zu Erben des Lebens zu machen. Und jetzt wird deutlich, was die Taufe macht. Die Taufe nimmt den Tod in Anspruch, die Schuld und gleichzeitig das Leben, wenn man wieder hochkommt. Und sagt, ich lebe jetzt als ein Kind Gottes. Ich bin Erbe des Reiches. Und dann bekommt das Gesetz plötzlich eine ganz neue Dimension. Es wird nicht aufgehoben, sagt Jesus selbst. Und trotzdem setzt er Teile des Gesetzes außer Kraft, um neue einzusetzen. Das ist für einen Juden, und deswegen haben sie ihn ja damals gekreuzigt, und das ist katastrophal. Jesus hat die 10 Gebote nicht angerührt. Ja? Er hat gesagt, der Sabbat bleibt bestehen, alles bleibt bestehen. Aber wir selbst wissen ja, dass wir das Opfer nicht mehr bringen, dass wir an die ganzen anderen Gesetze mit der Kleidung, die ganzen Reinheitsgesetze, wann wir uns zu waschen haben, das machen wir zwar trotzdem, weil wir auch in einer aufgeklärten Welt leben, dass wenn wir irgendeinen Kranken angefasst haben, dass wir uns nach dem Krankenhaus die Hände waschen, das mussten die auch machen, sonst sind die unrein gewesen. Aber all diese Gesetze in Bezug auf Unreinheit hieß damals getrennt sein von Gott. Also halt dich fern von den anderen Menschen. Und Jesus sagt Folgendes, war schon immer so. Es war nie anders. Schon immer hat das Gesetz erst die Bedeutung erlangt, entfaltet, wenn es durch das Opfer gesehen wurde. Das Gesetz konnte nur verstanden werden, wenn man begriffen hat, was das Opfer bedeutet. Und es versuchen so viele Menschen, das Gesetz zu halten, oder wenn es jemand nicht gehalten hat, jemanden dazu zu bringen, dass er es gefälligst zu halten hat. Beispiel Ehebruch. Meine Eltern haben sich ja getrennt, wo ich 16 war. Dann ist die Gemeinde unterschiedlich damit umgegangen. So eine bestimmte Phase mussten meine Eltern ihre Ämter niederlegen. Dann gab es aber dann die Zeit, wo die geschieden waren, neue Partner hatten und einer aus der Gemeinde auch sagte, nee, also du bist ja immer noch nicht mehr in deinem alten Bund. Du kannst hier nicht in der Gemeinde mehr mitmachen. Du kannst hier nicht einfach wieder mitarbeiten. Und grenzt ihn aus. Interessant ist, bei dieser Geschichte mit der Ehebrecherin, da ist der letzte Vers, den Jesus zu der Ehebrecherin sagt, für viele so ein Argument dafür, dass danach, wenn Jesus einem vergeben hat, man doch umkehren soll und nicht mehr so leben soll, wie man gelebt hat. Er sagt ihr, wo sind die Menschen? Wo sind die Menschen, die dich steinigen wollten? Und sie sagt, sie sind fortgegangen. Dann sagt er, wenn sie dich nicht anklagen, werde ich dich auch nicht anklagen. Geh und sündige hinfort nicht mehr. Ja, so leben wir als Christen. Wir kommen zu Gott, wir haben gesündigt, er vergibt uns und er sagt, geh und sündige hinfort nicht mehr. Und dann ist diese rote Ampel da. Und der Fußgänger auf meinem Radweg. Und meine Eltern, die ich beleidige. Jetzt nicht mehr. Bis jetzt, seit langem. Also, ich kann sie ja keine Versprechung geben, was da noch alles so passiert. Aber wir kommen ja immer wieder in diesen Kreislauf, das Gesetz zu brechen, obwohl Jesus uns vergeben hat. Und dann gibt es immer wieder die Menschen, die die Torwächter Gottes sind. Nein, du musst jetzt ohne Sünde leben. Ich vereinfache das Ganze, um deutlich zu machen, was es bedeutet, das Gesetz durch das Opfer zu sehen. Kommen wir zu dem ersten Text zurück und schließen den Kreis. Das Gesetz ist dazu da, uns das Maul zu stopfen. Weil es mir selbst sagt, ich bin schuldig. Ich habe den Tod verdient. Ich habe den Tod verdient. Und von Anfang an, von Anbeginn der Geschichte, will Gott eine Sache. Eine Sache. Dass jeder von uns lebt. Er will, dass keiner stirbt. Und ich erlebe es manchmal, dass ich sage, wenn ich jemanden sehe, der etwas macht, was ich als ungerecht empfinde, boah, das kann doch nicht sein. Und man wird wütend. Und dann stelle ich mir die ganz, vor allem die letzten Wochen, als ich mit der Predigt gearbeitet habe, habe ich mich gefragt, wünsche ich mir denn auch, dass sie sterben? Wünsche ich mir, dass jemand stirbt? Also ich frage mich, warum sehe ich denn, dass jemand, will ich mich einfach nur besser machen und den anderen schlechter, wenn ich sehe, dass jemand etwas Falsches macht? Wünsche ich jemand sogar den Tod? Vielleicht würden wir nicht so weit gehen und sagen, na, den Tod wünsche ich der Person nicht. Aber sehen will ich sie auch nicht mehr. Ich will nichts mit der zu tun haben. Und der Text sagt uns, halt's Maul. Das Gesetz ist dazu da, dass du ruhig wirst. Jakobus bringt es mit besseren Wörtern zum Ausdruck. Er hat Knigge verstanden. Er ist nicht so forsch. Und er sagt, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist, um mit Kraft eure Seelen selig zu machen. Okay, vielleicht. Und übrigens das mit dem Halsmaul, das war nur ein Zitat. Nicht, dass ihr mir nachher sagt, ich hätte das in der Predigt einfach so reingeworfen. Jakobus bringt es echt sanft zum Ausdruck. Und wenn ich das so mit mir vergleiche, merke ich, oh, da habe ich Riesenbaustellen. Ich bin schnell zum Reden, manchmal schneller als ich denke oder oft. Und ich bin auch schnell zum Zorn. Und ich bin sehr langsam zum Zuhören. Ja, einige von euch kennen mich, dass ich zuhöre, gerade wenn ich es dann mache, weil ich das als Pastor so machen muss. Unter Freunden fällt mir das schwieriger. Vielleicht kennt ihr mich auch so, dass es mir schwieriger fällt, weiß ich jetzt nicht so. Und ich merke, ich habe Baustellen. Ich muss da an mir arbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber Jakobus sagt, hey, das ist ein geistliches Prinzip, dass unser Zorn nicht Gottes Zorn ist. Und dann merke ich, das Gesetz Gottes ist nicht Zorn. Er will uns nicht bloßstellen, er will uns nicht platt machen und er will uns auch nicht auf die Anklagebank führen. Er will im Gericht nicht der Ankläger sein, sondern dein Rechtsanwalt. Er will im Gericht der sein, der dich rauspaukt. Derjenige, der sagt, hey, Ankläger, Monsieur Satan, Lucifer, klar, du kannst alles aufzählen von diesem Menschen, was er getan hat. Und es wird wahrscheinlich keine saubere Geschichte werden. Aber ich bin für die Person gestorben. Ich habe das Gesetz erfüllt. Du kommst an diese Person nicht mehr ran. Du hast keine Chance. Ich will, dass er oder sie lebt. Ich will, dass du lebst. Und dann kommt das Wort, was bei uns so groß im Gemeindeprofil steht, Gnade, für mich zum Vorschein. Dann bekommt das Wort Gnade nicht die Bedeutung, dass es das Gesetz auflöst, sondern dass ich aufgrund des Gesetzes erkenne, wer ich bin, ruhig werde, langsam rede, langsam zum Zorn werde und gnädig mit anderen werde. Und ja, das gelingt mir und euch wahrscheinlich auch nicht immer. Aber er sagt, lernt es, werdet so. Und das Gute ist, das Opfer gibt es heutzutage noch anders. Jesus sagt im Hebräerbrief, er ist ein für alle Mal geopfert worden. Ja. Und damals, wenn ein Mensch geopfert hat, dann war das ziemlich sichtbar. Ja, dann sind die in die Stiftshütte gegangen, in den Vorhof, und dann wurde das Tier geschlachtet und alle wussten, oh, der hat Mist gemacht. Und er selbst wusste, oh, ich habe Mist gemacht. Und heute steht im 1. Johannes, die Jungs außer und die Mädels außer Lektion, ich habe gesagt, dieser Text kommt, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir alle haben Schuld. Und das einzige Opfer und die einzige Möglichkeit, an welchem Ort ich es darbringen kann, wird hier als Gebet genannt. Also wie bekennt man denn seine Sünden? Weil ob ihr das nun in Knien macht, ob ihr es in der Straßenbahn macht, wenn ihr auf dem Stuhl sitzt und darüber nachdenkt, wie euer Leben so aussieht. Und wenn ihr dann die Nachrichten seht von den Hooligans, von den Mördern in Orlando oder in England, dann merke ich, dass es mir schwer fällt, langsam zum Zorn zu werden. Mir fällt es schwer. Und dann frage ich Gott und sage, Gott, wie kriegst du das hin, in all diesen Menschen, Menschen zu sehen, wo du möchtest, dass sie leben? Wie kannst du in diesem Menschen, dem Mörder, einen Menschen sehen, der leben soll? Und dann kommt meistens so eine kleine Bitte. Herr, wenn du das kannst, dann lehre mich, dass ich das auch kann. Wenn mein Herz so hart ist, dass ich es nicht kann, dann breche es auf. Und lass mich nicht zu dieser Person werden, die ihn anschwärzt, die ihn richtet oder die mit dem falschen Zorn urteilt. Für mich hat das Opfer eine ganz neue Bedeutung bekommen, weil es vor dem Gesetz da war. Weil es schon immer der Ausweg dafür da von Gott und uns sagen will, ich möchte, dass du lebst. Und du wirst niemals den Kopf hinhalten müssen. Niemals. Wenn du dieses Opfer annimmst. Und das ist das Schwierige, es anzunehmen. Wir können es auch selbst tragen. Das ist schwer. Es tut weh. Fällt euch Loslassen schwer? Mir ja. Mir fällt es schwer. Und deswegen bitte ich Gott, dass er mir das einfach ins Herz schreibt. Ich möchte das sehen, wenn ich jeden Menschen anschaue. Und nicht nur, wenn ich es gerade höre in einer Predigt oder am Sabbat über Leute darüber rede, sondern wenn ich wieder auf der Straße bin, dass ich dann daran erinnert werde. Amen.